Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Barbara Schmidt-Materna an diesem Montagabend, an dem wir in den kommenden 30 Minuten erneut in die USA blicken, wo sich in Washington D.C. die Debatte um ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump zuspitzt. Die neuesten Entwicklungen dazu erfahren wir gleich von unserem USA-Korrespondenten. In Paris hat am Nachmittag der One Planet Summit begonnen, ein internationales Treffen, bei dem die Weltgemeinschaft um mehr Fortschritte im Kampf gegen die Erderwärmung ringt. Und der Gastgeber, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, warnt vor den Folgen des Klimawandels mit eindringlichen Worten.
Les forêts brûlent, les océans sont pollués. Et si rien n'est fait, 1 million d'espèces, animales et végétales, s'éteindront dans les décennies.
Die Ozeane sind verschmutzt und wenn nichts getan wird, werden 1 Million Tier- und Pflanzenarten in den kommenden Jahrzehnten aussterben, so Macron schon vor einigen Tagen. In Deutschland nimmt unterdessen die Debatte um die richtigen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie neue Fahrt auf, jetzt nach den Schulferien. Auch darüber berichten wir natürlich gleich. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr schauen wir heute auf überschuldete Unternehmen und fragen, kommt jetzt bald die Insolvenzwelle? Gleich in mehreren Bundesländern hat die Schule heute wieder begonnen und erneut gibt es Pannen und technische Probleme, weil viele sogenannte Lernplattformen nicht richtig funktionieren. Ein Stresstest nicht nur für Lehrer und Schülerinnen, sondern auch für die Eltern, die Job und Familie koordinieren müssen. Die Arbeit im Homeoffice könnte dabei vieles erleichtern, aber auch ein Jahr nach Pandemieausbruch ist das Arbeiten zu Hause längst keine Selbstverständlichkeit in Deutschland. Die Politik versucht nun, den Druck auf die Wirtschaft zu erhöhen, wie Volker Fintermer aus Berlin berichtet.
Es war Bundesinnenminister Horst Seehofer, der auf der heutigen Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes der Debatte um die Nutzung des mobilen Arbeitens zu Hause einen neuen Schub gab.
Es hat gut funktioniert und ich glaube, niemand wird nach der Pandemie dies wieder zu den alten Zuständen zurückdrehen können. Und deshalb wird uns Homeoffice auch nach der Pandemie in hohem Maße erhalten bleiben.
Aber die Frage, wie Firmen mit dem Homeoffice umgehen, sorgt weiterhin für Diskussionen. Der nunmehr eingekürzte Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil sieht nur noch vor, dass Arbeitnehmer das Recht bekommen sollen, einen Wunsch nach regelmäßigem mobilen Arbeiten mit ihrem Arbeitgeber zu erörtern. Ein ursprünglich angedachtes Recht auf Homeoffice ist allerdings nach dem erheblichen Widerstand der Union nicht mehr geplant. Doch aktuell bitten Bund und Länder die Arbeitgeber dringend, großzügige Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Auf Twitter gibt es dazu eine eigene Kampagne unter dem Hashtag Machtbüros zu, in der Nutzer davon berichten, wie sie in vollen U- und S-Bahnen in das Büro fahren, trotz der hohen Corona-Neuinfektionszahlen. Im Deutschlandfunk hatte DGB-Chef Rainer Hoffmann am Morgen erklärt,
die Unternehmen bevorzugen nach wie vor, dass viel zu viele Leute an ihrem Arbeitsplatz erscheinen sollen. Deshalb brauchen wir verbindliche Spielregeln. Da, wo Homeoffice möglich ist, da muss auch der Rechtsanspruch dann gelten, dass Menschen dann ihre Tätigkeit zu Hause verrichten können.
Nach den letzten Erhebungen von Ende November des vergangenen Jahres war die Homeoffice-Quote im Teil-Lockdown im November noch halb so hoch wie im ersten Lockdown im März des vergangenen Jahres. All das basiert auf Umfragen. Gesicherte Werte liegen nicht vor. Allein die Mobilitätsdaten lassen darauf schließen, dass derzeit tatsächlich weniger Beschäftigte im Homeoffice arbeiten als noch vor einem Jahr. Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, hält das Recht auf Homeoffice auch für keine angemessene Forderung. Im Deutschlandfunk sagte er,
dort, wo die Wirtschaft Homeoffice machen kann, bietet sie das auch an. Es gibt ja im Übrigen auch seit dem Sommer die Covid-19-Arbeitsschutzregeln. Das heißt, sie haben in einem Bürogebäude beispielsweise Vorsorge zu treffen, damit man entsprechend wenige Kontakte hat, dass aber die Arbeitsprozesse laufen. Und wir können Unternehmen nicht nur von zu Hause betreiben. Das hat was mit Innovationsfähigkeit zu tun und mit Unternehmenskultur, wie wir miteinander umgehen.
Vor diesem Hintergrund sei auch die Frage nach einem schärferen Lockdown für die Wirtschaft eine Scheindebatte, die zum Teil auch die Ratlosigkeit der Politik widerspiegele, betonte Hüter. Der Vorsitzende der Linken, Bernd Rixinger, verwies dagegen darauf, dass Arbeiten im Homeoffice nur eine Maßnahme für den Infektionsschutz in den Unternehmen sei.
Viele Beschäftigten können eben nicht zu Hause arbeiten. Weder in der Fleischindustrie, noch bei Amazon, noch im ganzen Versandhandel, noch in den Produktionsbetrieben. Und dort muss der Arbeitsschutz ausgebaut werden. Und wir wissen ja, dass er zu gering ist und dass die Kontrollen gleich null sind.
Im NDR bedauerte Arbeitsminister Hubertus Heil, dass die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Homeoffice am Widerstand der Union gescheitert sei. Sonst wäre man jetzt weiter. Und wo kein Homeoffice möglich sei, müssten die Hygieneauflagen strikt eingehalten werden, sagte Heil weiter. Sonst könnte ein Stillstand auch in der Produktion nicht ausgeschlossen werden, aber einen Lockdown in der gesamten Wirtschaft will der Arbeitsminister unbedingt vermeiden.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Volker Fintermer. In Brandenburg sollen morgen die ersten Chargen des neuen Corona-Impfstoffes des US-Herstellers Moderna eintreffen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU rechnet bis Ende des Quartals mit 2 Millionen Dosen für ganz Deutschland. Im Laufe des Jahres sollen es dann 50 Millionen Dosen an Impfstoff sein. Was Wirksamkeit und Sicherheit angeht, ist der neue Moderna-Impfstoff laut Fachleuten genauso wirksam und sicher wie das schon jetzt verwendete Vakzin des Mainzer Herstellers BioNTech. Diskutiert wird aber weiterhin darüber, ob die gesamte Impfstrategie schnell genug umgesetzt werden kann. Dazu aus Berlin Panayotis Gavrilis.
Ab morgen soll der zweite von der EU zugelassene Impfstoff des Herstellers Moderna eingesetzt werden, kündigt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF an.
Die Lieferung nach Deutschland an einen zentralen Punkt erfolgt heute. Es geht bis morgen an die Bundesländer und die können dann beginnen, auch mit diesem Impfstoff zu impfen. Übrigens ohne Wahlmöglichkeit, das will ich nochmal ausdrücklich sagen, damit keine falschen Erwartungen entstehen. Dafür ist die Menge jetzt zu Beginn auch hier zu gering.
Von den über die EU bestellten 50 Millionen Impfdosen sollen bis Ende März 2 Millionen in Deutschland ankommen, so Spahn weiter. Der moderne Impfstoff ist dabei ähnlich wirksam, aber unkomplizierter in der Handhabung, weil er zum Beispiel nicht so extrem gekühlt werden muss wie der von BioNTech und Pfizer. Spahn widerspricht der Berliner Gesundheitssenatorin Dile Kalaici, die eine Herstellerwahlfreiheit in Aussicht gestellt hatte.
Wir haben zurzeit eine Sortierung der Impfzentren nach Impfstoff. Der Bürger, die Bürgerinnen haben dann die Wahl, in welchem Impfzentren sie wollen.
Seit dem 27. Dezember wird in Deutschland geimpft. Auf freiwilliger Basis können sich zuerst die über 80-Jährigen impfen lassen, pflegebedürftige Menschen, Beschäftigte in Pflegeheimen oder die im Krankenhaus auf der Intensivstation arbeiten. Nun können auch Menschen auf eine zeitnahe Impfung hoffen, die nicht explizit genannt werden, aber zum Beispiel unter seltenen schweren Vorerkrankungen leiden. Und bei denen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung angenommen werden könne. Die Ständige Impfkommission hatte erst am Freitag ihre Empfehlung dahingehend aktualisiert. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus begrüßt diese Entscheidung, fordert aber die entsprechende Empfehlung auch in eine Rechtsverordnung umzusetzen. Bisher sind insgesamt knapp über 600.000 Menschen von über 8 Millionen geimpft worden, die zur Gruppe mit der höchsten Priorität gezählt werden. Es läuft schleppend, meint auch Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut.
Ich wäre natürlich noch zufriedener, wenn es schneller ginge, aber letztendlich ist es eigentlich etwas, was ich ungefähr so erwartet habe. Also es dauert noch etwas, aber wenn das jetzt ordentlich anläuft, auch mit dem zweiten Impfstoff, dann können wir das doch jetzt innerhalb von einigen Wochen schaffen.
Dabei können beide bisher zugelassenen Impfstoffe nur vollständig wirken, wenn man sie ein zweites Mal innerhalb von 3 bis 4 Wochen gespritzt bekommt. Laut Gesundheitsministerium ist man durch den BioNTech-Pfizer-Impfstoff erst 2 bis 3 Wochen nach der zweiten Dosis vollständig geschützt. Die zweite Impfung später zu verabreichen, um in kürzerer Zeit mehr Menschen zu impfen, davon rät die STIKO allerdings ab. Zwischen dem ersten und dem zweiten Piekser dürfen nicht mehr als 42 Tage vergehen, so Mertens.
Das ist der Zeitraum, für den es auch Daten gibt, wo man das machen kann. Länger das hinauszuzögern, wie das die Engländer jetzt machen, ist zu riskant.
Unklar ist auch nach wie vor, ob eine geimpfte Person das Virus weiter übertragen kann. Noch haben unabhängige WissenschaftlerInnen das nicht bestätigt, aber laut eigenen Angaben von BioNTech und Pfizer schützt ihr Impfstoff offenbar auch gegen die Coronavirus-Mutation, die aktuell in Großbritannien grassiert und als besonders ansteckend gilt. Derweil könnte es hierzulande noch etwas dauern, bis Hausärztinnen und Hausärzte in ihren Praxen impfen können. Das mache erst Sinn, wenn ausreichend Impfstoff da sei, so Gesundheitsminister Spahn. Was den Zeitpunkt angeht, bleibt er unkonkret.
Das erwarten wir im Laufe des Jahres.
Derweil haben BioNTech und Pfizer angekündigt, mehr Impfdosen als geplant zu produzieren. Bisher war die Rede von 1,3 Milliarden Dosen bis Ende dieses Jahres. Nun gehen die Unternehmen davon aus, 2 Milliarden Ampullen herstellen zu können.
Aus Berlin berichtete Panayotis Gavrilis und damit wechseln wir und richten den Blick in die USA. Es ist also soweit. Nach tagelanger Debatte haben die US-Demokraten im Repräsentantenhaus eine Resolution für eine Amtsumhebung von Präsident Donald Trump eingereicht. Der Antrag, in dem Trump wegen des Sturms auf das Kapitol Anstiftung zum Aufruhr vorgeworfen wird, ist in diesen Stunden der Kongresskammer vorgelegt worden. Und zusätzlich rufen die Demokraten nun Vizepräsident Mike Pence auf, Trump abzusetzen. Thilo Kössler in Washington, vielleicht können wir das Ganze ein bisschen im Detail angehen und auseinanderdröseln. Wie realistisch sind denn die Aussichten auf diese Resolution der US-Demokraten?
Also zunächst mal geht es in dieser Resolution, die heute Vormittag verabschiedet wurde, ist im Repräsentantenhaus darum, Mike Pence dazu aufzufordern, dass er vom 25. Verfassungszusatz Gebrauch macht, also Trump noch vor der Vereinigung Joe Bidens zur Amtsaufgabe zu zwingen. Das ist eine Sache, das muss das Kabinett beschließen. Das könnte zeitlich schwierig werden. Donald Trump hätte das Recht zum Widerspruch und dann müsste es in den Senat gehen, da müsste es dann eine Zweidrittelmehrheit geben. Auch das ist unwahrscheinlich. Vor allem aber ist es nicht davon auszugehen, dass Mike Pence der Aufforderung dieser Resolution nachkommt. Er wird vermutlich nicht dieses Verfahren zur Amtsenthebung einleiten. Er hat zwar mit Trump gebrochen, aber er hat nicht so gebrochen, dass er diesen Schritt gehen möchte, vermutet man. Der zweite Schritt ist dann das Impeachment-Verfahren auf dem parlamentarischen Wege, wenn Mike Pence dieser Aufforderung nicht nachkommt. Verfassungsrechtler sagen, es führt eigentlich dann gar kein Weg mehr dran vorbei, denn das Vergehen des Präsidenten wiegt derart schwer, dass man gar nicht mehr daran vorbeikommt. Morgen kommt das Haus zusammen, um zunächst über die Resolution und die Entscheidung von Mike Pence zu beraten. Am Mittwoch kann dann frühestens der formelle Beschluss gefasst werden, mit dem Impeachment-Verfahren auf parlamentarischem Wege zu beginnen.
Und wie verhalten sich dazu die Republikaner, also die Partei von Donald Trump, zu diesem Zeitpunkt?
Ja, die Republikaner gehen in der Mehrheit auf Tauchstation. Es gibt bisher nur zwei republikanische Senatoren, die gesagt haben, Donald Trump muss weg. Entweder auf dem einen Wege über den 25. Verfassungszusatz oder auf dem zweiten Wege, also über das Impeachment-Verfahren im Parlament. Aber es erscheint völlig illusorisch zu glauben, dass es eine, sowohl im einen wie im anderen Fall, eine Zweidrittelmehrheit im Senat geben wird, der am Ende darüber zu entscheiden hat. Viele fragen sich, ja, warum macht man das denn überhaupt? Es geht tatsächlich um die Frage, nicht nur den Präsidenten des Amtes zu entheben, sondern ihn dazu gewissermaßen zu verurteilen, dass er nie wieder ein öffentliches Amt antreten darf. Also das wäre der Weg, ihm die neue Kandidatur für die Präsidentschaft im Jahr 2024 zu verbauen. Und in der Tat, das könnte auch im Interesse von republikanischen Senatoren sein, die sich selbst Hoffnung machen, möglicherweise auf eine Kandidatur. Da muss man das weitere Verfahren absehen. Der Senat tritt ja dann in neuer Form zusammen. Aber es ist äußerst fraglich, ob es hier tatsächlich zu einer Zweidrittelmehrheit kommen kann.
Hat sich denn inzwischen in der Öffentlichkeit die Sorge etwas darüber gelegt, was in diesen Tagen bis zum 20. Januar noch passieren könnte? Wir erinnern uns da ja an die sehr warnenden, sehr besorgten Worte von Nancy Pelosi. Und ist diese Sorge jetzt ein bisschen wieder von dann? Oder warten alle nach wie vor nur darauf, dass die Amtsübernahme stattfinden kann?
Nein, diese Sorgen gibt es ganz natürlich. Sie werden laut geäußert, zum Beispiel von Muriel Bowser, der Bürgermeisterin von Washington. Sie hat das Heimatschutzministerium aufgefordert, die Vorgehensweise bei der diesjährigen Amtseinführung angesichts dieses Chaos, das man am Mittwoch erlebt hat, der Verletzungen, der Todesfälle während der Unruhen am und im Kapitol, den Realitäten anzupassen. Das Netz ist nach wie vor voll von Drohungen. Und natürlich ist man völlig beunruhigt über das, was am letzten Mittwoch geschehen ist. Der zuständige Chef der Capitol Police, Stephen Sund, den man verantwortlich gemacht hat für die vielen Versäumnisse, hat der Washington Post ein Interview gegeben. Und da sieht das Bild völlig anders aus. Er war es tatsächlich, der schon Tage vorher davor gewarnt hat und um Unterstützung gebeten hat. Zum Beispiel durch die National Guard. Das ist ihm versagt worden. Er hat 6 offizielle Anfragen gestellt. Und als das verheerende Geschehen seinen Lauf nahm, hat er noch 5-mal nachgefragt. Und am Ende wurde dann vom kommissarischen Verteidigungsminister schließlich freigegeben, dass die National Guard eingesetzt werden darf. Da war allerdings das Geschehen schon fast vorbei. Das war 5,5 Stunden, nachdem das Kapitol gestürmt worden war.
Thilo Kössler in Washington, vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen. Die USA kommen also nicht zur Ruhe. Auch nicht viel besser sieht es aus in einem anderen Teil der Erde, nämlich im Kaukasus. Seit November gilt dort zwar ein Waffenstillstand, aber wie eisig das Verhältnis zwischen Armenien und Aserbaidschan bislang bleibt, das war heute in Moskau zu beobachten. Dort trafen auf Initiative des russischen Präsidenten Wladimir Putin die politischen Repräsentanten beider Länder erstmals aufeinander. Im Mittelpunkt der Gespräche natürlich der ungelöste Konflikt um die von beiden Ländern beanspruchte Region Bergkarabach. Ob es heute Fortschritte gab, berichtet aus Moskau unser Korrespondent Tilko Gries.
Die beiden Angereisten, der armenische Premier Pashinyan und der aserbaidschanische Präsident Aliyev, grüßten einander nur kurz mit einem Nicken. Dann nahmen die beiden, die im Herbst noch Krieg gegeneinander führten, an einem großen Tisch Platz und die Verhandlungen dauerten nach Kreml-Angaben etwa 4 Stunden. Kriegsgewinner Ilham Aliyev gab sich bei den anschließenden Pressestatements, bei denen keine Fragen zugelassen waren, zufrieden. Dass sich heute in Moskau die politischen Führer von 3 Ländern versammelt haben, sagt etwas darüber aus, dass wir ein Ergebnis wollen, dass wir einen Strich darunter ziehen wollen, was zwischen September und November geschah. Putin präsentierte sich in der Mitte stehend, die beiden Kontrahenten links und rechts von ihm. Russland sieht sich seit der Waffenruhevereinbarung, geschlossen vor gut 2 Monaten, als Friedensmacht im Südkaukasus und hat nach eigenen Angaben rund 2000 Soldaten entsandt, die zwischen den Streitkräften beider Seiten Stellung bezogen haben. Die russische Friedenstruppe erfüllt ihre Verpflichtungen vor beiden Ländern vollumfänglich. Nach Bergkarabach sind bereits mehr als 40.000 Geflüchtete zurückgekehrt. Weitere Zehntausende halten sich aber weiter in Armenien auf. Seit November schweigen die Waffen weitgehend, Armenien hat Regionen geräumt. Es hat allerdings auch tote russische Soldaten gegeben, die beim Entschärfen von Minen ums Leben gekommen sein sollen. Heute in Moskau ging es um die noch zu lösenden Probleme, von denen es reichlich gibt. Eine dieser Fragen, der Status von Bergkarabach, sagte Armeniens Ministerpräsident Pashinyan. Soll die Region unabhängig werden? Wird sie von Aserbaidschan direkt beherrscht? Darauf gab es heute keine Antwort. Und außerdem? Leider ist es uns heute nicht gelungen, die Frage der Kriegsgefangenen zu lösen. Das ist die schmerzhafteste Frage, weil es eine humanitäre ist. Wir sind aber übereingekommen, dass wir die Arbeit an ihr weiter fortsetzen werden. Aserbaidschan hingegen will einen Transportkorridor zwischen seinem Kernland, seiner Enklave Nachitschwan und der Türkei. Dieser Korridor müsste durch Armenien führen. Für dessen Ministerpräsidenten ist das jedoch eine schwierige politische Frage. Der innenpolitische Druck auf ihn ist seit der militärischen Niederlage enorm. Es soll in diesem Jahr vorgezogene Neuwahlen geben. Alle 3 Länder haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die bis Anfang März mehr Lösungen anbieten soll. Das ist ein enger Zeitplan.
Tilko Gries berichtete aus Moskau. In Paris findet heute zum 4. Mal der One Planet Summit statt. 2017 war er von Frankreich, der Weltbank und den Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden mit dem Ziel, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens zu beschleunigen und mehr Investitionen in den Klimaschutz zu fördern. Christiane Kess in Paris. Wir stecken weltweit in einer Pandemie. Alle Aufmerksamkeit richtet sich darauf, aber auch dieser Klimagipfel ist jetzt gerade gerade nötiger denn je. Warum?
Ja, das ist die Vorbereitung für den Weltbiodiversitätsgipfel in China im Herbst. Und Präsident Macron wollte den Artenschutz jetzt schon mal nach vorn bringen. Es wird ja sonst viel über den Klimaschutz gesprochen, aber Macron findet, wie übrigens viele Wissenschaftler auch, dass der Schutz der Arten genauso wichtig ist. Macron hat betont, wenn wir so weitermachen mit dem Abholzen der Wälder und die Meere zu verschmutzen, dann sterben in den nächsten Jahren 1 Million Arten aus. Und er hat ein gutes Argument auf seiner Seite, nämlich genau das, was Sie gerade angesprochen haben, die Corona-Pandemie. Denn Experten sagen ja, die Ursache der Pandemie ist der Verlust von Biodiversität. Deshalb breiten sich gefährliche Viren in der Tierwelt stärker aus. Und dann dringt der Mensch auch noch immer weiter in den Lebensraum dieser Tiere ein und wird dann selbst mit gefährlichen Viren infiziert.
Gab es denn heute konkrete Beschlüsse, beziehungsweise um welche konkreten Themen ging es nun?
Es gab 4 sehr weit gefasste Themenfelder, den Schutz von Ökosystemen zu Land und Wasser, die ökologische Landwirtschaft sollte vorangebracht werden, Finanzen für entsprechende Projekte mobilisiert werden und die Verbindung zwischen der Zerstörung der Wälder, dem Artenschutz und die Gesundheit des Menschen, die sollte dargestellt werden. Konkret ist das Engagement für Naturschutz dann geworden bei der sogenannten High Ambition Coalition. Diese Koalition hat zum Ziel, 30% des Landes auf der Erde sowie 30% der Ozeane bis 2030 unter Naturschutz zu stellen. Im Moment sind das etwa nur 15% der Landfläche weltweit und 7% der Ozeane. Diese Koalition wird geleitet von Frankreich und Costa Rica und Bundeskanzlerin Merkel hat auf dem Gipfel per Videoschalte angekündigt, dass Deutschland dieser Koalition beitritt. Außerdem sind noch einige andere Länder dazugekommen, sodass es jetzt insgesamt 50 sind. Und zum Vorzeigeprojekt von diesem Gipfel ist geworden die sogenannte Große Grüne Mauer. Das ist ein riesiges Umweltprojekt durch die afrikanische Sahelzone. Da sollen zehntausende Quadratmeter mit Bäumen bepflanzt werden und unfruchtbares Land wiederhergestellt werden. Und dafür sind heute fast 12 Milliarden Euro zusammengekommen.
Vielleicht noch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Stellen diese Ergebnisse und Beschlüsse auch die Kritiker zufrieden, beispielsweise die Umweltverbände?
Ja, kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn es bisher noch keine konkreten Reaktionen gibt. Aber die verweisen ja immer wieder darauf, die Kritiker, dass es schon in der Vergangenheit viele Zusagen zum Artenschutz gab und trotzdem nichts passiert ist und anstattdessen immer mehr Arten aussterben.
Bis hierhin vielen Dank, Christiane Kess in Paris. Die Grünen haben vergangenes Jahr oft damit gehadert, dass in Pandemiezeiten die Stunde der Exekutive schlägt in Berlin. Jetzt zu Beginn dieses Superwahljahres mit einer Bundestagswahl und mehreren wichtigen Landtagswahlen geht die kleinste Fraktion im Bundestag in die Offensive und fordert unter anderem, wenn auch nicht zum ersten Mal, Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen als Konsequenz aus der Corona-Krise. Über die traditionelle Klausur des Parteivorstands zum Jahresauftakt berichtet Klaus Remme.
Natürlich hat man in den Klausurberatungen auf das vor uns liegende Wahljahr geschaut, doch angesichts der dramatischen Pandemielage und einer Infektionsentwicklung, die, so Annalena Baerbock, das Schlimmste befürchten lasse, fordern die Grünen sofortige Maßnahmen. Man könne nicht bis zum nächsten geplanten Treffen von Kanzlerin und Ministerpräsidenten am 25. Januar warten. Neben einer Reservierungspflicht in Zügen, um Abstände zu wahren, wollen die Grünen klare Ansagen in Sachen Homeoffice.
Es gibt ja im Arbeitsschutzgesetz durch die neuesten Änderungen die Möglichkeiten, das für den Arbeitsminister auch selber anzuordnen, als Rechtsverordnung zu erlassen, dass es ein Homeoffice-Gebot für alle Unternehmen gibt.
Weitere Forderungen lauten die Zulassung von Schnelltests, auch als Heimtest zu Hause, und ein Ende des Wirrwarrs rund um die Vereinbarung von Impfterminen. Bundesweit solle von den Behörden angeschrieben und eingeladen werden. Und für den bestmöglichen Schutz wollen die Grünen FFP2-Masken umsonst und für alle.
Ja, das kostet erstmals, aber diese Masken garantieren gerade im öffentlichen Raum, wo man dann zum Einkaufen doch noch unterwegs ist, den bestmöglichen Schutz.
Jenseits der Pandemie machten Annalena Baerbock und Robert Habeck den Führungsanspruch der Grünen deutlich. Der Entwurf für das Programm zur Bundestagswahl soll vor Ostern vorgestellt werden. Klima- und Artenschutz, Ökologisierung von Wirtschaft und Verkehr, der Blick auf die Europa- und Fiskalpolitik und der Einsatz für eine liberale Gesellschaft. Diese Themen nannte Robert Habeck auf die Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal der Grünen im Bundestagswahlkampf und fügte eine selbstbewusste Einschränkung hinzu.
Wir erleben ja dass die anderen sich an uns orientieren. Deswegen muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass nur mit uns gar nichts verbunden wird, sondern die anderen unsere Politik kopieren. Das dürfen sie auch. Aber die genannten Punkte, würde ich mit großem Selbstbewusstsein behaupten, sind in der Durchdachtheit und in der konzeptionellen Hinterlegung vor allem bei uns zu finden.
Annalena Baerbock und Robert Habeck zeigten heute insgesamt eine Mischung aus Selbstbewusstsein und Stärke. Der Wahlkampf werde ein grundsätzlich anderer. Anders als in Vorjahren gehe es ja dieses Jahr durch Union, SPD und Grüne um einen Dreikampf. Auch wir können rechnen und Abstände zählen, so Baerbock. Man begreife sich in der Konkurrenz mit der Union als Underdog. Habeck ergänzte:
Wir sagen nicht, wir werden das jetzt gewinnen und das ist ein Home Run. Ganz im Gegenteil. Underdogs, das Wort ist gefallen. Wir wissen wohl um unsere Rolle und wir wissen auch um die Kühnheit unserer Ansage. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Vorbereitung uns in eine Lage versetzt, genau diese mutige Ansage zu machen.
Zur Frage, wer denn nun als Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin für die Grünen ins Rennen gehe, gab es heute erwartbar keine Neuigkeiten. Es bleibe beim Zeitplan, so Annalena Baerbock.
Zwischen Ostern und Pfingsten liegen ein paar Wochen und eine Menge Zeit. Und wir werden gemeinsam diese Entscheidung in bester Laune weiterhin treffen. Und da zweifeln gerade manche dran, wir zweifeln nicht daran, sondern freuen uns, diesen Wahlkampf gemeinsam in die Wege zu leiten.
Klaus Remme berichtete aus Berlin mit zum Schluss der Grünen Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock im O-Ton. Wer in diesem Land in existenzielle Not gerät, erhält derzeit infolge der Corona-Pandemie leichteren Zugang zur staatlichen Grundsicherung. Die Überprüfung der Wohn- und Vermögensverhältnisse ist ausgesetzt. Und geht es nach Arbeitsminister und Sozialdemokrat Hubertus Heil, sollen diese Entschärfungen nun dauerhaft gelten. So steht es jedenfalls im neuen Gesetzentwurf des Ministers, der am Wochenende bekannt geworden ist. Wenig überraschend jedoch übt die Union, der Koalitionspartner in Berlin, Widerspruch. Die Debatte schildert mein Kollege Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio, der zunächst zurückblickt, wie lange sich die Sozialdemokraten schon mit Hartz IV beschäftigen.
Schluss mit Hartz IV. Wir wollen ein Bürgergeld. Schon 2019, Andrea Nahles ist noch Parteivorsitzende, kündigen die Sozialdemokraten an, sich vom ungeliebten Erbe der rot-grünen Schröder-Jahre verabschieden zu wollen. Wir wollen die bestehende Grundsicherung grundlegend verändern und schaffen deswegen mit dem Bürgergeld einen Leistungsanspruch für Absicherung und Teilhabe, heißt es im sogenannten Sozialstaatspapier der SPD.
Wir lassen Hartz IV hinter uns.
Ganz so weit geht Hubertus Heil mit seinem Gesetzesentwurf allerdings noch nicht. Der Arbeitsminister setzt zunächst lediglich an zwei Stellschrauben an. In den ersten zwei Jahren des Hartz-IV-Bezugs soll die Größe der Wohnung keine Rolle mehr spielen. Die Kosten würden vom Staat übernommen. Zudem soll Vermögen bis zu 60.000 Euro nicht mehr angetastet werden. Im Zuge der Corona-Krise gelten bereits entsprechende Regelungen. Peter Weiß, CDU-Arbeitsmarktexperte, lehnt das Ansinnen der Sozialdemokraten strikt ab, dies nun grundsätzlich ins Gesetz zu schreiben. Über eine Verlängerung der Ausnahmen können wir ja reden, meint der Bundestagsabgeordnete gegenüber dem Deutschlandfunk.
Aber Sonderregelungen jetzt zum normalen Bestand der Gesetzgebung zu machen, auf Dauer, das erscheint uns völlig unangemessen und unsinnig. Einfach zu sagen, wer Arbeitslosengeld II bezieht, kann Wohnungen nutzen, für die wir die Miete in unbegrenzter Höhe bezahlen. Das kann ja nicht auf Dauer eine sinnvolle Regelung sein.
Professor Stefan Sell von der Uni Koblenz sieht im Grunde kaum Chancen für eine Umsetzung der Pläne des SPD-Ministers. Die Reform von Hartz IV wird zum Wahlkampfthema werden. Davon ist der Sozialwissenschaftler überzeugt. Es geht ums Prinzip. Für ihn ist der Gesetzentwurf
nicht Fisch, nicht Fleisch, denn letztendlich ist das Kernproblem, dass Hartz IV eine bedürftigkeitsabhängige Sozialhilfe ist. Sowohl die Regelung bei den Unterkunftskosten, die bisher sehr, sehr hart war für die Millionen Hartz IV-Empfänger, wie auch die Nichtanrechnung von Vermögen, ist natürlich eine Durchbrechung der Fürsorgekriterien, die wir in der Sozialhilfe haben.
Zumindest die Frage von Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, muss allerdings neu geregelt werden. Arbeitsminister Heil will den Spielraum nutzen, den das Verfassungsgericht gelassen hat. Eine Kürzung der Leistungen von bis zu 30% soll möglich sein. Allein für die unter 25-Jährigen soll es keinerlei Abstriche geben.
Das ist eine totale Kehrtwende, wenn es so kommen würde, zum bisherigen Rechtssystem, wo man ja aus einer bestimmten pädagogischen Sichtweise gerade umgekehrt der Meinung war, man müsste die jungen Leute besonders stark auch unter Druck setzen, auch fordern. Und das wird mit Sicherheit auch ein sehr, sehr strittiger Punkt sein in der Auseinandersetzung mit der Union.
Christdemokrat Peter Weiß will Erwachsene und Jugendliche in jedem Fall gleichstellen. Die Union werde sich gegen eine Aufweichung der Sanktionen sperren.
Ich finde es erstaunlich, dass sich ausgerechnet die beiden Fraktionen, die einstmals das Sozialgesetzbuch neu in der neuen Fassung geschaffen haben, von diesem verabschieden wollen.
Tatsächlich gehen die Grünen mit ihren Vorstellungen zur Reform von Hartz IV deutlich weiter als die SPD.
Die staatliche Grundsicherung, sie dürfte ein Wahlkampfthema in diesem Jahr werden. Und mit diesen Informationen von Frank Kaplan aus unserem Hauptstadtstudio geht die Sendung Informationen am Abend im Deutschlandfunk zu Ende. Für Ihr Interesse dankt Barbara Schmidt-Mattern. Thank you.